NDR Info. Intensivstation.
Und abgelegt auf Kroos. Tor! 2:1 Deutschland! Toni Kroos!
Ja, haben sich alle wieder beruhigt? Ja, nein, na, wir eigentlich auch noch nicht so richtig. Guten Abend und herzlich willkommen auf der NDR Info Intensivstation. Hier ist Oke Bandixen am Mikrofon. Ja, also wir melden hier mit Titelschutzrechte an für folgende Buchtitel, Schlagzeilen und Tweets. Großartig, so groß kann Fußball sein. Groß und klein, das ist fein. Leicht und groß, alle Kinder werden groß, famos und groß, die ganze Welt ist groß. Oder groß ist die Welt, drum Kinder, lasst uns reisen, ohne groß nichts los. Auf groß geht's groß, dann hätten wir das ja wohl endgültig auch mal, oder? Ach nee, komm noch mal, weil es so schön war.
Und abgelegt auf groß, Tor!
Ja, gut, es ging auch wirklich um alles, als wir dagegen, gegen wen haben wir da eigentlich noch gespielt? Und es geht jetzt auch wieder um alles, am Mittwoch gegen Südkorea. Verblüffend ist doch, wie das parallel auch für Angela Merkel gilt. Nach ihrem Vorbereitungsgipfel am letzten Wochenende, jetzt vor dem Hauptgipfel in ein paar Tagen, der sogenannte Endspielgipfel in diesen Tagen. Aber sie ist da irgendwie ganz gelassen.
Meine Damen und Herren, nach dem Vorbereitungsgipfel gestern kann ich Ihnen heute sagen, wir hatten ja im Vorfeld bereits angekündigt, dass es keine konkreten Beschlüsse geben wird. Und dieses Ziel haben wir erreicht. Wir haben uns aber in guter Stimmung für diese wichtige Diskussion sehr viel Zeit genommen. Zeit, die ich auch künftig habe. Denn Herr Söder möchte mich ja im bayerischen Wahlkampf nicht sehen. Ich glaube allerdings, dass ich längst Teil seines Wahlkampfes bin. Allerdings bin ich da erfolgreicher als er. Aktuelle Zahlen zeigen nämlich, dass selbst CSU-Anhänger Merkel besser finden als Söder. Ich äußere mich natürlich nie zu Meinungsumfragen. Auch nicht, wenn Forsa außerdem meldet, dass die Mehrheit der Bayern Söders Asylpolitik ablehnen. 68% wollen, wie ich, ein gemeinsames europäisches Vorgehen. Bundesweit sind es 71%. Und 2/3 der CSU-Wähler finden, dass es wichtigere Probleme gibt. Zu diesen Zahlen äußere ich mich ebenso wenig. Wie dazu, dass 61% der Bayern die Arbeit von Horst Seehofer negativ beurteilen. 61%. Dazu kein Wort von mir, denn es spricht für sich selbst. Was den Gipfel am Donnerstag und Freitag betrifft, der von manchen zu Merkels Endspiel erklärt wird, es wird nicht einfach. Aber soll ja schon mal vorgekommen sein, dass Deutschland in der 5. Minute der Nachspielzeit einen Siegtreffer gelingt. Vielen Dank.
Rettungsschirm für Angela Merkel. Das war die durchaus treffende Schlagzeile in der vergangenen Woche. Europäischer Rettungsschirm. Oder man könnte auch die Frage stellen, ist Angela Merkel eigentlich systemrelevant? Da würden sicherlich viele sagen, ja, doch. Ist natürlich dann die Frage, wer bezahlt denn die Systemstützung? Unser EU-Haushaltskommissar Oettinger kann diese Frage natürlich beantworten und auch gleich alle anderen Fragen mit. Wie soll eigentlich so eine europäische Lösung aussehen, die Angela Merkel ja anstrebt, mit der dann auch die CSU zufrieden wäre, weil damit eigentlich ihre, also die CSU-Lösung gemeint ist, also wäre, also sein könnte.
Zunächst zu Ihrer Frage. Die CSU hat mit ihrem 62,5-Punkte-Plan gegen Kanzlerin Merkel eine Grenze überschritten, die Grenze des Anstands, die bisher als Weißwurst-Äquator ohne anlasslose Kontrollen auskam und auch ohne Schleierfahndung, weil deutsche Polizistinnen keinen Schleier tragen. Die Achse der Böswilligen, also von Rom über Wien bis nach München, erleidet so bereits am Start einen Achsenbruch. Wenn nun die Italiener Migranten nach Norden schicken, und Söderhofers Grenztruppen Bayern, aber auch den freien Teil Deutschlands abriegeln, dann werden alle Asylsuchenden zwischen Brenner und Kufstein eingekesselt, wo ihnen Österreichskanzler Kurz einen ebensolchen Prozess macht. Wer es dennoch nach Bayern schafft, der wird Kruzifix nochmal an entlang der Grenzen aufgestellten Kreuzen verankert. Stattdessen brauchen wir eine gemeinsame Lösung aller Europäer. Sie werden sich lösen von bisherigen humanitären Standards. Italien und Frankreich werden große Auffanglager in bisher afrikanischen Ländern errichten und diese zum Hoheitsgebiet ausrufen. Wer in diesem Lager landet, befindet sich dann rechtlich in Europa, muss also nicht mehr weiterwandern, darf es aber auch nicht, weil man sich den Ort für sein Asylverfahren ja nicht aussuchen darf. Vielleicht wäre vor diesem Hintergrund Bayern bereit, in einem Punkt 64 des Masterplans Machterhalt bayerische Kolonien in Afrika einzurichten. Ich kann mir gut vorstellen, dass eine 100 Quadratkilometer Enklave in Niger oder der Elfenbeinküste, in der das bayerische Polizeigesetz gilt, gut zu anderen schwarzen Landstrichen wie Niederbayern oder Oberpfalz passt. Ich hoffe, Ihre Ausgangsfrage ist damit zurückgewiesen. You say you will love me if I have to go. You've been thinking of me somehow. Someday when I'm lonely, wishing you were so far away, then I will remember things we said today. Me, I'm just a lucky guy, love to hear you say that love is love, and though we may be blind, love is here to stay, and that's enough to make you.
NDR Info, Sie hören die Intensivstation Satire am Montagabend. Man muss das jetzt ja mal ein bisschen sortieren. Wenn Angela Merkel die Einreiseregelung nicht auf europäischer Ebene lösen kann, dann wird der Bundesseehofer, Horst-Innenminister, oder was jetzt umgekehrt, ganz allein und im Vollbesitz seiner Kraft eines Ministererlasses einen Erlass erlassen und die Grenze schützen, und zwar so, wie es das Wort wirklich verdient. Und wenn das passiert, das kriegen wir gleich. Erstmal überlegen wir nochmal, kurz zumindest, wie so eine europäische Lösung aussehen könnte. Ich zitiere da mal aus den Agenturmeldungen, genauer gesagt aus dpa von vor 3 Tagen. Auch der EU-Parlamentspräsident steht da aus Italien, der sagte, es brauche Hotspots für Flüchtlinge außerhalb der EU. Er könne sich 2 solcher Auffangcamps für Flüchtlinge auch auf dem Balkan vorstellen, etwa in Albanien oder Nordmazedonien. Und Zitat, wir brauchen 2 oder 3 solcher Camps auch in Afrika. Zitat Ende. Das mit Afrika hatten wir ja gerade schon bei Herrn Oettinger. Aber Albanien? Was wissen wir denn eigentlich über Albanien?
Albanien, Perle des Ostens oder Südostens oder irgendwo da. Und das ist schon das Wesentliche, denn kaum einer weiß, wo dieses Albanien so ganz genau liegt. Irgendwie noch in Europa, so dass man gut gegen es in den EM-Qualifikationsspielen gewinnen kann, wenn auch nur knapp, und weit genug weg, so dass die EU hier vielleicht eines ihrer großen Flüchtlingslager am Rand von Europa einrichten kann, wenn schon nicht in Afrika. Albanien, das Land, das sogar Mutter Teresa verlassen hat. Tja, sie wurde sogar in Mazedonien geboren eigentlich, und lebte dann nachher in Indien, aber wir wollen nicht ablenken. Albanien ist ungefähr so groß wie Schleswig-Holstein oder Belgien oder so und länglich und nicht rund in der Ausdehnung, sodass man es schlecht mit dem Saarland vergleichen kann. Beim ESC darf es immer die Punkte abgeben, aber nicht singen, denn die Musik gilt allgemein als schlimm, ungefähr so schlimm wie das Nationalgericht. Einwegboden mit diesem roten Zeug und ganz viel. Ach, das wollen Sie gar nicht wissen. Albanien hatte nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie im Osten mitgemacht, hatte aber einen eigenen Diktator, der das ganze Land eingezäunt und unterkellert hatte, was es heute noch ideal macht für ein landesweites Auffanglager. Nach der Packpapierrevolution oder wie die hieß, war es schwer und jetzt regiert da auch irgendwer. und der kann alles machen, aber nicht die Lage richten oder ein Lager einrichten. Blöder Witz, doof am Schluss und zu kompliziert. Entschuldigung. Also, das wissen wir über Albanien. Okay, wir hatten das jetzt gerade. Auffanglager innerhalb Europas, außerhalb auch und am Rand am besten erst recht. Natürlich sind das alles Ansätze, die man weiter verfolgen sollte, aber eins scheint ja auch klar zu sein. Die CSU und der Bundesinnenminister Seehofer mit seinen Getreuen Dobrindt, Scheuer und Söder.
Also eines ist zunächst mal klar.
Genau, das ist der Söder gewesen. Für den ist immer alles irgendwie klar und einfach. Und eine Frage, wie man was sagt und wie oft.
Auf der einen Seite mit Erfahrung und Kontinuität in Berlin mit Horst Seehofer und mit Erneuerung und Aufbruch in Bayern. Kontinuität in Berlin mit Horst Seehofer, jetzt Erneuerung und Aufbruch auch in Bayern.
Kontinuität mit Horst Seehofer in Berlin und ein Stück Aufbruch in Bayern, jetzt auch durch meine Person. Ich finde, die personellen Fragen kommen erst ganz am Schluss.
Ja, und ich glaube, jetzt habe ich es auch verstanden, wie der das macht, der Söder. Man nennt es das Besetzen von Begriffen, das Umdeuten quasi. Man nennt das politisches Framing. Frame, Sie wissen schon, der Rahmen auf Englisch, wussten Sie bestimmt schon. Und den Rest vom politischen Framing, den erklären wir Ihnen jetzt auch nochmal kurz.
Wenn Seehofer redet, kriegen Sie da auch manchmal Kopfweh? Oder leichte Schwindelgefühle, wenn Sie Söder hören? Das ist ganz natürlich, denn Ihr Gehirn ist dann überlastet durch das sogenannte Framing. Ein Frame ist die Deutung eines Begriffes. Beispiel Banane.
Wenn ich zu Ihnen sage Banane, dann wird ein Frame aktiviert, der damit zu tun hat, was Sie alles wissen über Bananen. Der Geruch, der Geschmack, die Farbe, die Form und so weiter und so fort.
Das heißt, wenn das Gehirn erstmal Frames verbunden hat, muss man gar nicht mehr sagen, die leckere gelbe Banane. Das ergänzt das Hirn alles automatisch, wenn jemand Banane sagt. Und es denkt Appetit. Natürlich sagen Seehofer und Söder nicht Banane, sondern Asyl, beziehungsweise
Asyltourismus, Asyltourismus, Asyltourismus.
Hier verbindet das Gehirn nun allerdings zwei Frames, die gar nichts miteinander zu tun haben. Asyl, also Krieg, Hunger, Verfolgung, schlimm. Und Tourismus, also Urlaub, Reise, Freizeit, Spaß, Dolce Vita. Diese beiden völlig gegensätzlichen Frames zusammenzuzwingen, das tut weh im Kopf. Und das Gehirn merkt sich, schlechtes Gefühl. Irgendwas ist da faul mit dem Asyl. Und siehe da, es gibt ja noch Asylmissbrauch, Asylschmarotzer, Asylwende und Özil. Fun Fact für politische Talkshows: Im Gehirn sind Fragezeichen keine Fragezeichen.
Wenn ich sage, haben wir in Deutschland zu viele Geflüchtete? Fragezeichen. Dann denkt und merkt sich das Gehirn, in Deutschland zu viele Geflüchtete.
Jetzt wissen wir also schon sehr viel über Framing und erkennen Asylantenflut, Flüchtlingswelle, Anti-Abschiebeindustrie als das, was sie sind. Kopfwehwörter, gegen die sich der Verstand wehrt.
Alles, was Sie sagen und was das Gehirn versteht über ein Frame, involviert physische Simulationsmuster von Geschmack, von Gerüchen, von Farben, aber natürlich auch von Emotionen. Und da wird es in der politischen Debatte dann natürlich hochspannend.
Grenzöffnung war ja bisher was Positives. Reisefreiheit, Schengen, Interrail, Europa. Jetzt betreibt der Innenminister Reframing. Er besetzt die Bedeutung neu. Grenzöffnung, ein brachialer Akt, Ist jetzt irgendetwas Schlechtes mit Merkel und Flüchtlingen, das man so schnell wie möglich korrigieren muss?
Außengrenzschutz, Rückweisung, Verbot für den Aufenthalt, Einreisesperre, Zurückweisung an der Grenze, Grenzkontrolle, Grenzkontrolle an der Grenze, Außengrenzschutz, Ausbau von Frontex, Wiedereinreisesperre, Einreisesperre oder Wiedereinreisesperre, ein Einreiserecht, Zurückweisung, kontrolliert und zurückgewiesen, Rückführung, Außengrenzenschutz, die Begrenzung und die Steuerung der Zuwanderung, Grenzzurückweisung.
Wer danach noch alle Frames im Schrank hat und sich erinnert, dass Merkel die Grenzen nicht geöffnet hat, sondern nicht geschlossen und auch sonst auf suggestive Begriffe achtet, ist offen für folgende Informationen.
Dabei ist die Zahl der ankommenden Flüchtlinge deutlich zurückgegangen, seit 2015 um über 90%.
Nicht alles super, aber es ist viel besser als anderswo.
Ja, der hat immer noch mehr zu sagen, der Söder, ne? Das kennt man ja irgendwie schon. Die CSU ist ja aber insgesamt ein bisschen verhaltensauffällig, aber irgendwie auch ein bisschen normal in ihrer Entwicklung. Einige sagen, es ist einfach die Pubertät. So ist es eben bei der Union zu Hause auch ein Thema. Und Mutti und auch Vati können da einfach nur alles falsch machen bei der heranwachsenden CSU. Schlechte Laune, schlechte Musik, kein Benehmen. Sie kennen das.
Also, jetzt lass uns doch noch mal ein bisschen reden, okay? Mach diese schreckliche Musik leiser, bitte.
Oh Mann, ey, wann checkt ihr es endlich? Es gibt nichts zu reden. Solange ihr die Grenzen nicht komplett dicht macht, sag ich überhaupt nichts mehr.
Mensch, Kind, nun denk doch mal nach. Du bist doch auch sonst nicht so egoistisch. Schau mal, wenn wir machen, was du willst, dann haben wir unser Problem doch nur an die Nachbarn weitergegeben. Wir müssen doch auch einmal Verantwortung übernehmen.
Oh. Echt, ey, ich kann es nicht mehr hören. Es geht immer nur um die Nachbarn. Die können mich mal. Ist doch nicht mein Problem, wenn die Spaghettifresser die Sache nicht in den Griff kriegen.
Also.
Und übrigens, ich habe neulich mit den Österreichern gesprochen. Die sehen es genauso wie ich. So.
Mit den Österreichern? Du hast mit den Österreichern gesprochen? Wir haben dir doch schon tausendmal gesagt, dass du mit denen nicht reden sollst. Und die sind nun wirklich kein Umgang für dich, ja? Die solltest du nun wirklich nicht zum Vorbild nehmen.
Ach ja? Und warum bitte nicht? Und komm jetzt bloß nicht wieder mit dieser Hitler-Nummer. Mal im Ernst, die sind doch viel fresher als wir. Die haben sogar eine funktionierende Maut.
Na jetzt komm nicht wieder damit. Ja, du hast doch auch eine Maut bekommen.
Aber seitdem geht es immer nur um euch und die blöden Nachbarn.
Und was ist mit dem Betreuungsgeld? Hä? Und der Obergrenze? Und deinen komischen Freunden Scheuer und dieser Dobrindter, die dürfen jetzt auch immer bei uns rumhängen.
Das war ja wohl das Mindeste. Und überhaupt, wie es mir geht, das interessiert euch doch einen Scheiß.
Ach, Kleines. Ich weiß doch auch, dass du gerade eine schwierige Phase durchmachst.
Gar nichts und wisst ihr. Und was soll jetzt hier schwierige Phase heißen?
Naja.
Hä? Ihr haltet mich wohl für ein Psycho. Ich sag euch jetzt mal was. Nur weil ihr so super tolerant seid, mag mich keiner mehr.
Ach komm.
Wenn es schlecht läuft, werde ich im neuen Schuljahr nicht mal mehr Klassensprecherin. Wollt ihr das?
Also.
Ich sag euch jetzt mal was. Entweder ihr findet bis Ende der Woche eine Lösung oder ich ziehe hier aus.
Vorsicht, Fräulein. Ganz, ganz dünnes Eis. Das ist mein Haus und hier habe ich die Richtlinienkompetenz.
Ah, jetzt schon wieder mit so einem Scheiß kommen.
Ach.
Das ist hier mein Zimmer.
Nee.
Und jetzt raus.
Ja.
Grenze zu, Grenze zu, ja. Grenze zu.
Mein Gott, ey. Die kriegt sich schon wieder ein. Das war bisher immer so. Aber nerven tut's trotzdem.
Ooh, I bet you wonder how I knew
Ich kann nicht sagen, dass wir diese Thematik so im Griff haben, dass ich der Bevölkerung sagen kann, es ist jetzt ein Regelwerk in Kraft.
Ja, ein Regelwerk in Kraft, das muss man sich mal so richtig anhören. Ein Regelwerk in Kraft, das ist natürlich auch schon mal richtig aus Sicht des Bundesinnenministers und CSU-Chefs Horst Seehofer. Regeln in Kraft setzen, oder? Ist das nicht cool? Und wenn das dann eben nicht so ist, dann regelt er das Kraft seines Amtes. Ja, aber halt, das kann er zwar machen, der Horst Seehofer, aber dann kommt die Kanzlerin mit ihrem Trumpfass der Richtlinienkompetenz, die alte, ja, wie soll ich sagen, Spaßbremse. Und dann, ja, was dann, ist gar nicht auszudenken, wenn hier jeder machen würde, was er wollte.
Abfallwirtschaftsverband Gröbenhagen, es tut uns sehr leid. Ich weiß, dass einige Tonnen heute nicht geleert wurden. Es gibt da technische Probleme. Ach Mensch, Kröger, Sie sind das. Was ist denn bei Ihnen los? Ja, in der Fritz-Reuter-Straße und im Pappelweg stehen die vollen Tonnen draußen. Da müssten Sie schon vor einer Stunde durch gewesen sein. Wo sind Sie jetzt? Wie lange brauchen Sie noch? Was machen Sie in der Buxtehuder Allee? Die steht doch erst für Donnerstag auf dem Plan. Was meinen Sie mit Scheiß auf den Plan? Jetzt mal langsam. Sie fahren durch die Buxtehuder, weil da keine Tonnen draußen stehen und das dann schneller geht? Ja, natürlich geht das schneller, aber es geht nicht um Geschwindigkeit. Es geht darum, dass Sie den Müll einsammeln. Sagt wer? Das sage ich. Ich bin Ihr Vorgesetzter. Was bitteschön hat das jetzt mit Seehofer zu tun? Ich weiß, dass das unser Innenminister ist. Ja, meinetwegen ist er damit in gewissem Sinne unser oberster Dienstherr. Aber selbst als Heimatminister interessiert er sich wohl kaum für die Mülltonnen in der Fritz-Reuter-Straße. Ja, das habe ich auch gelesen, dass er sich um die Richtlinienkompetenz der Kanzlerin nicht kümmern will. Aha. Wenn Herr Seehofer nicht auf seine Vorgesetzte hört, dann muss Müllkutscher Kröger auch nicht auf seinen Vorgesetzten hören. War das? Ah ja, Asylanträge lassen sich schneller bearbeiten, wenn man die Leute schon wegschickt, bevor sie den Antrag stellen können. Und Mülltouren lassen sich schneller abfahren, wenn man gar nicht erst wartet, bis die Leute ihre Tonne rausstellen. Ihnen ist aber schon klar, dass auf diese Art weder das Asylrecht noch die Müllabfuhr funktionieren. So, Kröger, mir ist völlig egal, ob das Asylrecht Herrn Seehofer am Arsch oder sonst wo vorbeigeht. Sie schwingen Ihr Gesäß jetzt in den Fahrersitz und sind in 5 Minuten an der ersten Tonne in der Fritz-Reuter-Straße. Ganz einfach. Ich weiß nicht, ob die Merkel dem Seehofer das Gehalt streichen kann oder will. Aber wenn Sie nicht sofort in die Hufe kommen, dann ist der nächste Erste für Sie der Letzte. Fein, dann haben wir uns ja verstanden. Ja, danke, Kröger. Mag sein, dass sich die Merkel an mir ein Beispiel nehmen sollte. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, darauf können wir lange warten.
Das formidable Feuilleton.
Das formidable Feuilleton.
Welch Theaterwunder, welch Bühnenereignis bietet sich in diesen Tagen. Männer in bunter Kleidung, in Gruppen, kaum zu unterscheiden, tanzen, rennen, stoppen, unvorhergesehen auf dem grünen Spielfeld ihrer Bühne, ja ihrer Arena, die mit mysteriösen Strichen und Kreisen gezeichnet ist. Was mögen sie bedeuten? Ja, dies ist der Beweis, wenn es überhaupt einen geben kann oder muss. Modernes Theater wirkt. Man denkt unwillkürlich bei diesem Spiel an die bunten, skurrilen, aber geometrisch wirkenden Bühnenbilder eines Robert Wilson, an die immer wiederkehrenden Abläufe der Choreografien eines John Neumeier, einer Pina Bausch. Bauhaus, getanzt, gerannt, gehockt. erratisch rennen, sich hinwerfen, wieder aufstehen, in immer wieder neuen Formationen hüpfen, rufen. Hier wird ein Arm gereckt, dort gezeigt. Sind diese Männer verlorene Seelen, die verdammt in aller Spielzeit ruhelos einem entwürdigen kleinen Ball hinterherlaufen müssen? Meistens vergeblich. Und wenn nicht, dann richten sie ihren plumpen Fuß gegen den Ball und müssen so tun, als ob dies der ganze große Sinn ihres Daseins wäre. Die armen Teufel. Die Zuschauer, gebannt, gehen mit dem zweiaktigen Drama mit. Aufmerksam werden Kleinigkeiten registriert. Welch feines Gespür. Der Ball. Immer wieder der Ball. Eine Kugel gewordene Unwucht im Tanz der Leiber. Irritiert, fasziniert. Ist es der Mond? Ein Kopf gar? Oder doch, so sehen es wohl die meisten, ein Symbol für die ganze Welt? Das Stück, das knapp, ja und passend, nur WM 2018 heißt, wird unermüdlich wieder und wieder in diesen Tagen gespielt. Die Männer ebenso, kräftig, athletisch, viele tätowiert, einige mit Bart. Ein grotesker Auflauf überzeichneter Männlichkeit, die Groteske sichtbar an den Nummern auf ihrem Rücken. Henry IV., Richard III., Faust I. oder Faust II., dieses Stück trägt nicht einmal ihren Namen. Nein, einer heißt Neuer, ein anderer Müller, geht es banaler, ein weiterer Brand, wie Brando, wie Brandauer vielleicht. Nur ihre Körper sind das Spiel, beinahe stumm wird gerangelt, gekämpft. Es scheint immer um alles zu gehen. Lächerlich, dramatisch, wundervoll, unerschöpflich die Formationslust, der Einsatz. Nach 90 Minuten, zwei Akten endet der Kampf. Manches Mal wird eine Zugabe gestattet, Nachspielzeit genannt. Dann, nach einem weiteren akustischen Signal, sinkt die Hälfte der Männer zusammen. Die anderen, einfarbig und gleich im Ausdruck, jubeln. Warum? Bleibt das Geheimnis des Stücks. Was bleibt, ist Applaus, Rührung und, ja, Dankbarkeit. Und am Ende gewinnen immer die Deutschen.
Das war das fantastische, phantasmagorische, fast vertrauenerweckende, fulminante, formidable Feuilleton.
Ja, und nochmal eine kurze Erinnerung, ist ja ganz interessant mit der Politik, aber Fußball ist doch im Moment das Wichtigste. Aber bevor wir noch dazu kommen, ist in der Türkei ja noch gewählt worden am Wochenende. Sie haben es ja sicher gehört und der Dings ist da wieder gewählt worden, Erdogan. Erdogan. Na, also, was ist denn jetzt?
Türkische Volksgenossen, es folgt ein Hinweis eurer eigentlichen Regierung, die immer euer Bestes will. Wir warnen davor, diesen Sender zu hören, den ihr gerade hört. Auf diesem Sender sind Frauen zu hören, was schlimm genug ist. Es werden aber auch Stimmen deutscher Politiker gesendet, von Leuten also, die wir durchaus nicht als Faschisten bezeichnen, aber wir sagen, ihr Handeln folgt faschistischen Mustern. Es ist nicht gut für euch, die Stimmen dieser Politiker zu hören und dieser Radiosprecher, die eindeutig Journalisten sind. Es ist möglich, dass diese verachtenswerten Leute, die aus nicht nachvollziehbaren Gründen frei herumlaufen, sich kritisch über die Regierung der Türkei äußern. Womöglich sagen diese Leute Dinge, die Präsident Erdogan nicht gerne hört, und das sind Dinge, die wir alle nicht gerne hören sollen. Eine weltoffene Türkei ist sehr gefährlich, weil sie für die Welt offen ist und die Welt vertritt leider nicht immer die Meinung eurer eigentlichen und sehr fürsorglichen Regierung. Kritik an ihr verdirbt nicht nur die Stimmung und das Hörvergnügen und die internationalen Beziehungen, sie verursacht über das Radio auch schwere Gesundheitsschäden. Das Hören von Stimmen deutscher Politiker im Radio erhöht das Risiko für Geschlechtskrankheiten. Man sollte generell nicht in den Norden Deutschlands reisen, weil die Menschen dort durch das Hören kritischer Informationen alle schwer geschlechtskrank sind und ansteckend. Schützt euer Gehör, euer Gehirn und euer Geschlecht, türkische Volksgenossen, und hört nicht den Sender mit dem rassistischen Namen NDR Info.
For so long I was out in the cold, and I taught myself to believe every story I told. It was fun hanging on to the moon, heading into the sun. But it's been too long. Now I wanna come home. I came so close to the edge of defeat, but I made my way in the shade, keeping out of the heat. It was fun shooting out of the stars, looking into the sun, but it's been too long. Now I wanna come home.
Beim Fußball, also bei der WM, da läuft ja eigentlich für uns alles so, wie es soll. Die Deutschen gewinnen irgendwie, es geht auch immer um alles. Aber dann lauert ja noch im Zuschauerstrafraum auch noch immer Gerhard Delling.
Da ist irgendwie, ist er Leere oder jetzt totale Freude? Was ist da gerade?
Ja, was ist da gerade los? Das fragt man sich irgendwie auch, wenn man den hört. Da ist nach diesem schamlos aus dem Zusammenhang gerissenen Interview-Schnipsel vom Sonnabend vor allem Wut und Ärger zu hören. Bei Toni Kroos war das zumindest so bei diesem Interview. Und bei Sepp Blatter auch, dem ehemaligen FIFA-Chef, der hat sich nämlich jetzt während der laufenden Fußball-WM geäußert und er fühlt sich irgendwie betrogen um die WM und auch um sein Amt, der Arme.
Die FIFA-Fußball-WM 2018, das gefühlt erste Mal in ihrer Geschichte ohne den Boss. Ohne ihn, ohne den Übervater, den Manager, den Allmächtigen des Fußballs, Sepp Blatter.
Ich bin der gewählte Präsident, der wurde nie abgewählt. Ob jetzt das einigen passen oder nicht passt, spielt ja keine Rolle, aber ich wurde nie abgewählt.
Die FIFA-WM dürfte eigentlich gar nicht stattfinden ohne ihn, denn es ist seine FIFA-WM. Er hat sie nach Russland vergeben. Blatter erinnert sich an den ganz besonderen Abend mit seinem Freund Putin.
Er war in Kaliningrad und hat gewartet. Er traute der Sache nicht. Er wollte nicht als Verlierer in Zürich sein.
Aber auf Sepp Blatter war und ist Verlass. Er zählte zusammen und es reichte.
Aber als er gesehen hat, dass er gewinnt, ist er dann gekommen. Und das hat uns dann auch etwas menschlich näher gebracht.
Und heute wird eine FIFA-WM einfach so an drei Länder wie die USA, Kanada und Mexiko verkauft. Geradezu verscherbelt. Enttäuschung bei Blatter.
Man kann doch den Fußball nicht verkaufen. Das geht nicht.
Das ist es, was Blatter zu Recht kritisiert. Bisher wurden die FIFA-WMs versteigert und niemals verkauft. Ein klarer Bruch mit der Tradition, mit allem, was der FIFA heilig war. Ein Tabubruch geradezu. Das Tagebuch eines FIFA-Funktionärs, es bleibt eine schöne Erinnerung.
14.56 Uhr.
Ja, ich gerade Mittagsschlaf, nicht? Lautes Krachen und Splittern und auf dem Fußboden liegt plötzlich so ein 2-Kilo-Goldbahn mit einem Aufkleber. Russland ist bereit für die WM. PS, der Glaser ist schon unterwegs.
Goldene Zeiten damals, als noch die korruptive Kraft des Monetären hochgehalten wurde, als die Spielregeln noch einheitlich waren, damals, als der gepolsterte Briefumschlag mehr zählte als der transparente, als sich Sepp Blatter um die FIFA verdient gemacht hat.
Wenn ich daran denke, dass wir vor 15 Jahren bei Null waren und heute über eine Milliarde in den Reserven haben.
Sepp Blatter, eigentlich immer noch im Amt.
Ich bin der gewählte Präsident.
Er muss zurückkehren, denn er ist der Einzige, der die FIFA vor dem tiefen Fall in die totale Transparenz und Fairness bewahren kann. Damit es bald wieder heißt:
You see, I'm in good mood. FIFA is a great organization, so I'm the president of everybody. President of the whole FIFA. Voilà.
Very short, and there's no time for fussing.
Sie hören die NDR-Info-Intensivstation und wir haben da noch was gefunden. Immer wenn man denkt, puh, das ist gerade noch mal irgendwie gut gegangen, ja, dann stellt Gerhard Delling noch mal eine Frage an den entscheidenden, glücklichen Torschützen Toni Kroos.
Es kommen dann immer die Fehler und dann von dem Toni Kroos. Das kennt man nicht. Was ist los?
Ja, was ist da wohl los gewesen? Er hat das Tor geschossen. Na gut, wieder schamlos aus dem Zusammenhang gerissen, wie ein Produkt aus dem Supermarktregal, könnte man sagen. Moment, ein FIFA-Produkt. Klar, das geht ja im Moment gar nicht anders.
4.32 Uhr. Ich schrecke aus dem Schlaf. Gibt es ab 10 oder ab 20 Euro im Supermarkt ein Fußballbildchen dazu? Ich weiß es nicht mehr und brauche eine halbe Stunde, um mich daran zu erinnern, dass ich schon alle Fußballbildchen doppelt und dreifach habe. Ich nicke wieder ein und träume unruhig von einem Sommermärchen namens Der Wolf Sabiwaka und die FIFA-Geißlein. 7.10 Uhr. Beim Bäcker muss ich zwischen FIFA-Vollkornbrot und einer FIFA-Viererkette Yogi-Brötchen wählen. Während ich schweißgebadet um eine Entscheidung ringe, singt irgendwo ein Kind, es tanzt ein FIFA-Futzemann. 7.36 Uhr. Im Supermarkt dribble ich entnervt zwischen Sonderangeboten durch. FIFA-Fußball-Grillsteaks, FIFA-Feta-Käse und FIFA-Fencheltee. Nach einem kurzen Kontrollverlust erkenne ich meine Chance, finde eine Lücke zwischen je einem Stapel FIFA-Fungi-Pizza und FIFA-Fruchtgummis, laufe ungehindert bis in die Kassenzone, da steht ein Förderband völlig frei, aber von rechts kommt auch schon eine ältere Schwedin und geht mich hart an. Ich dränge mich frei. Und was ist denn das? Ich trete mit einer Flanke den Einkaufskorb um die Kurve direkt in die Obstabteilung. Tor! Ist das zu fassen? Ich bin sozial im Abseits und der Filialleiter zeigt mir die rote Karte, Hausverbot also. Sollen Sie doch sehen in den Supermärkten, wie Sie mit einem Mann weniger klarkommen. 9.55 Uhr. Von jetzt an boykottiere ich die dunkle Seite der Fußballmacht. FIFA, du kannst mich mal. Ich werde den Sport ohne deine Vermarktungsfolter genießen. Diesen Satz drucke ich in der Arbeit auf A3 aus und hänge ihn an die Wand. Anerkennende Blicke der Kollegen. Der hat Mut. 12.15 Uhr. In der Kantine gibt es FIFA-Forellenfilets oder Hackfleischbälle mit FIFA-Verfallennudeln. Der Gegner scheint übermächtig. Mit deutlicher Unruhe im Bauchraum gehe ich zurück in meine Arbeitskabine. Na gut, so bin ich in der zweiten Halbzeit wenigstens richtig hungrig und kann auch nichts mehr ausscheiden. 18.05 Uhr. Mit letzter Kraft stolpere ich über den Rasen und zwar in den Bio-Supermarkt. Vor Freude, fressen ohne FIFA. 18.12 Uhr, ich muss meine schmerzhafte Niederlage eingestehen. Im Bio-Supermarkt gibt es DFB-Datteln, Sochi-Litschi, Boateng-Butter, Hummelshonig, Özilöl und Croissants mit K und 2 O. Aber so ist das im Fußball. Alles ist möglich, wenn es der FIFA Geld bringt. Vielleicht ist Synchronschwimmen ja auch spannend.
Jetzt kommen wir wirklich zu was vollkommen anderen, und zwar zu den sogenannten Schutzzöllen. Die sind ja jetzt in Kraft getreten. Das ist auch wieder schon so ein Framing, haben Sie das gemerkt? Also Schutzzölle sagen die einen, Handelskrieg gegen die USA sagen die anderen, Strafzölle, Stubenarrest, Stockschläge, Fernsehverbot oder Preisnachlass ins Bett quasi auf die Produkte von hier nach drüben und auf deren Produkte hier. Aber man kann das Ganze auch ein bisschen gelassener sehen.
Entspannte Gelassenheit hier im Harley-Davidson-Shop Großenbrackel. Nichts ist zu spüren von Torschlusspanik oder Last-Minute-Hektik angesichts der Schutzzölle. für die chromglänzenden Symbole des motorisierten Freiheitstraums. Da ist der abgeklärte Harley-Davidson-Fahrer heutiger Tage schon mit ganz anderen Krisen konfrontiert worden. Die atomare Bedrohung in den 80ern, die Kuba-Krise, die Wirren der Nachkriegszeit, als dass eine simple Preiserhöhung für den rollenden Altersruhesitz noch irgendeine Aufregung entfachen kann. Mittlerweile haftet das ewige Dilemma eines Porsche Targa auch an der Harley. Als man sie vor der Disco gebraucht hätte, fehlte das Geld und jetzt hat man die Kohle. Doch nun drehen sich die Falschen nach einem um. Statt der flotten Mädels sind es jetzt die Jungs vom Bundesfreiwilligendienst. Und so steht die Harley als Traum des Lebensherbstes nur auf Platz 4 hinter Gartenarbeit, Wohnmobil und Sudokus. Rechtzeitig zugeschlagen hat soeben noch einmal der 72-jährige Wilfried vom Harley-Club Grey Metallics, der nach 40 Jahren in der Kämmerei des Landratsamtes sein wahres Ich in den Stiefeln eines Henry Fonda suchte, frei und abgebrannt, wenn auch in anderer Form als der Benjamin des Clubs, der 62-jährige Wolfgang nach seinem Burnout als Sozialkundelehrer an der Gemeinschaftsschule, der nun aber das Glück hat, drohenden Einfuhrzöllen mit einem vorgezogenen Pensionsbescheid zu begegnen. Beide haben sie einen guten Grund, auch heute wieder die Fußrasten zu erklimmen. Wer mit Tempo 80 unter einer Art Wehrmachtshelm über die ausgebaute Landesstraße tuckert, wirkt im Ford Mondeo wie eine hilflose Person, auf der Harley dagegen wie eine Mischung aus Asphalt-Cowboy und Lebenskünstler. Und während jetzt die beweglichen Teile einer 48 Black Bullet vor dem drohenden Handelskrieg noch einmal liebevoll mit Erdnussbutter eingefettet werden, gebe ich zurück ins Funkhaus.
Intensivstation.
Wir sind fertig für heute. Mit dabei waren bei uns heute Maike Wahlhorn, Antonia von Romatowski, Hartmut Grave, Richard Berkowski, Peter Stein, Stefan Fritsche, Detlef Gröning, Florian Teichmann und ich. Oke Bandixen sagt schönen Abend.
NDR Info Intensivstation. Die Radiosatire.